Entschuldigung. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Jetzt seid ihr alle wach, das ist schön. Und falls mich nicht jeder kennt, wollte ich einfach noch kurz mich vorstellen, wer ich bin. Ich heiße Jonathan Gerlitz. Meine Eltern sind Hermine und Herbert Gerlitz, die kennt ihr vielleicht. Und ich bin eigentlich mehr oder weniger in dieser Gemeinde hier aufgewachsen. Und nach meinem Studium, was jetzt schon 4, 5 Jahre her ist, hat es mich dann nach Augsburg verschlagen. Seitdem arbeite und lebe ich dort. Und ja, in meiner Freizeit neben der Arbeit bin ich bei den Pfadfindern, bei den Royal Rangers engagiert. Und sonst so als Hobbys habe ich jetzt so seit 2 Jahren circa das Klettern für mich entdeckt, was mir sehr viel Spaß macht. So, und dann bete ich noch kurz zum Einstieg. Jesus Christus, du bist der auferstandene Sohn Gottes. Du bist unser Retter, du bist unser Herr. Durch dich haben wir Zugang zum Vater. Dafür wollen wir dir von Herzen danken. Und Herr, heute will ich dir ganz speziell danken, dass du sprichst, und ich vertraue darauf, dass du das, was ich sage, dass du es gebrauchst, um jedem Einzelnen das, in das zu übersetzen, was du jedem Einzelnen heute sagen möchtest. Danke, dass du ein Gott bist, der an jedem Einzelnen interessiert ist, der jedem Einzelnen helfen will, der jeden Einzelnen sieht. Und dass du stark bist und mächtig bist. Herr, du bist unsere Hoffnung. Amen. So, das Lukas-Evangelium ist ein Brief von Lukas an einen gewissen Theophilus. Und darin will er ihm chronologisch erzählen vom Leben Jesu, was in seinem Leben passiert ist. Und in seinem zweiten Brief an den Theophilus, uns als Apostelgeschichte bekannt, schreibt er weiter, von Jesu Tod bis Auferstehung, über das Leben der Apostel, was die erlebt haben, und auch von Paulus' Missionsreisen lesen wir da. Und in der Apostelgeschichte im 5. Kapitel, da befindet sich der Text, den wir heute durchgehen werden. Ich möchte aber nochmal kurz die wichtigen Ereignisse davor zusammenfassen, die für das Verständnis von diesem Text, den wir uns heute explizit anschauen, helfen. Ganz am Anfang sind die Apostel, die Jünger Jesu, nach Jesu Himmelfahrt in Jerusalem, weil Jesus ihnen den Auftrag gegeben hat, wartet dort, bis ihr die Kraft Gottes empfängt. Und das geschieht am Pfingsten. Sie bekommen den Heiligen Geist. Und erfüllt vom Heiligen Geist steht Petrus auf und predigt. Und dann heißt es, dass Tausende zum Glauben kommen. Und dann entsteht die erste Gemeinde dadurch. Und dann lesen wir wieder, dass Petrus aufsteht und wieder predigt. Und wieder kommen sehr, sehr viele Menschen zum Glauben. Aber dann geschieht noch was anderes, nämlich dass Widerstand auftritt. Und zwar nehmen die religiösen Führer in Jerusalem Petrus und auch Johannes in Gewahrsam, also landen im Gefängnis. Aber weil sie keine konkreten Anklagepunkte gegen ihn finden, gegen die beiden, müssen sie wieder freilassen. So, und unser heutiger Bibeltext, da geht es um die Verse 12 bis 42 vom 5. Kapitel. Und ich habe mir gedacht, anstatt dass wir den Text einfach vorlesen, gehen wir den anhand von einer Bildergeschichte durch, die jetzt gleich auftauchen wird. Danke. Also ich drücke nach rechts. Ich hoffe, das ist das, was ich tun soll. Es ist eingeschaltet. Jawohl. Jawohl. So. Und der Laserpointer geht auch. Genau. Mir ist klar, das werdet ihr jetzt nicht genau erkennen können, aber wir gehen das der Reihe nach durch. Das ist jetzt einmal der Überblick, den habe ich mir selber gemacht, um mir das zu visualisieren. Und kommen wir zum ersten Bild. Okay. Richard, vielleicht musst du dann für mich klicken. Weiß ich nicht, ich probiere nochmal aus, ob es jetzt funktioniert. Nein, okay. Also, es funktioniert anscheinend nicht, dann müsstest du einfach durchklicken und ich sage dir einfach an. Genau, okay. So, erstes Bild umfasst die ersten paar Verse von diesem Abschnitt. Da wird uns so das Leben der Apostel in Jerusalem dargestellt, was diese erleben. Wir sehen hier links, da sind zwei Apostel, die an unbedeutsamen Straßenecken sehr bedeutsame Wunder vollbringen. Wir sehen die Säulenhalle von dem Tempel, den Salomo erbaut hat, und wie hier ein Jünger predigt zum Volk. Und wir sehen auch, dass Kranke hier auf so einer Liege in den Tempel gebracht werden und dann kommen sie wieder raus und sind geheilt. Das erfahren wir so über das Leben der Apostel. Der nächste Punkt ist, dass auf der nächsten Folie, dass jetzt der Hohepriester und die Sadduzäer Widerspruch einlegen und sagen, das wollen wir nicht. Die Sadduzäer, das ist eine Partei der Reichen. Die sind den Römern offen, römerfreundlich, offen für griechisches Denken. Und man könnte sie als Opposition der Pharisäer bezeichnen. Die Pharisäer, die waren sehr konservativ eingestellt, waren darauf bedacht, dass jedes Gesetz strikt eingehalten wird und darüber hinaus die sogenannten Überlieferungen der Ältesten. Und die sperren jetzt nicht nur Petrus und Johannes, sondern dieses Mal alle Apostel ein, nehmen sie in Gewahrsam und versuchen, Anklage gegen sie zu erheben. Gott sagt aber, nein, schickt einen Engel, der in der Nacht die streng bewachten Gefängnistüren öffnet und die Apostel aus dem Gefängnis führt und sie beauftragt, das habe ich da hingeschrieben, kann man wahrscheinlich lesen, er sagt wörtlich, redet im Tempel dem Volk alle Worte dieses Lebens. Gesagt, getan, es heißt schon am frühen Morgen gehen die Apostel wieder zurück in den Tempel, um zu predigen. Die Hohenpriester, die Sadduzäer und die übrigen religiösen Führer in Jerusalem vom Volk Israel, die haben davon jetzt noch gar nichts mitbekommen, kommen zusammen auf dem nächsten Bild und dann bekommen sie mit, okay, die sind jetzt wieder im Tempel, dann lassen die holen. Und jetzt versammelt sich der Hohe Rat. Und das sind genau die Leute dabei, die zum Passafest auch Jesu vor angeklagt haben, woraus dann die Kreuzigung gekommen ist. Und jetzt haben sie eben nicht Jesus, sondern seine Schüler im Visier und wollen gegen die Anklage heben. Und stellen sie zur Rede, warum sie jetzt trotz deren Verbot zu lehren, trotzdem lehren. Und es heißt dann, Petrus und die Apostel beginnen ihr Statement mit einem ganz markanten Satz, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und darauf heißt es, ergrimmten die versammelten Männer und ratschlagten sie umzubringen. Doch wieder wendet sich das Blatt zum zweiten Mal zugunsten der Apostel. Auf der nächsten Folie sehen wir, dass die Apostel jetzt vor der Tür sind, weil nämlich einer aus dieser Versammlung der Ältestenschaft Israels aufsteht und die Apostel rausschickt und jetzt zu den versammelten Männern sagt, hey, passt mal auf, wenn das wirklich Männer sind, die ihre eigenen Ideen durchboxen wollen, dann werden die nicht weit kommen. Er nennt Beispiele und Namen aus der jüngsten Vergangenheit, wo Männer versucht haben, Putsche zu machen und Intrigen und sonst so weiter, so Strömungen. Und die sind alle am Ende von den eigenen Leuten umgebracht worden. Also sagt dieser Mann, wenn das ihre eigene Idee sind, dann kommen sie damit eh nicht weit. Wenn aber das wirklich Gottes Kraft ist, die da dahinter steht, dann macht ihr euch Gott zum Feind und ihr werdet es nicht schaffen. Und auf diesen Rat hin von diesem Mann sehen die Männer ein, ja, der hat recht, wir sollten die einfach ziehen lassen. Und dann sehen wir auf der nächsten Folie, das heißt, sie lassen die Apostel trotzdem auspeitschen und eine Folie noch weiter. Interessant ist, es heißt dann, dass die Apostel voll Freude erfüllt wieder in den Tempel zurückgehen, um zu predigen. Das Interessante ist an der Stelle, dieser Mann, der diesen Rat gegeben hat, dessen Name Gamaliel ist, das war der Lehrer von Saulus, später Paulus. Okay, jetzt eine Folie weiter. Genau, hier nochmal die Zusammenfassung und dann noch eine Folie weiter. Genau, danke. Der Hohepriester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Das ist das, was ich gerade eben schon angesprochen habe. Und ich habe heute Morgen zwei Punkte mitgebracht, die ich behandeln möchte. Und im ersten Punkt geht es um das Thema Eifersucht. Ich habe mich im Internet schlau gemacht, ja, was sind so gute Definitionen für was eigentlich Eifersucht ist. Und auf Wikipedia habe ich, finde ich, die beste Erklärung gefunden, wie man das in einem Satz gut erklären kann. Und da steht, Eifersucht entsteht durch die subjektive Wahrnehmung, dass eine Person, das könnte der Partner sein, irgendeine Bezugsperson, eine geschätzte Person oder auch ein Haustier, einem nicht die erwartete Zuneigung, Anerkennung oder Aufmerksamkeit, Liebe, Respekt, Vertrautheit entgegenbringt, sondern einer dritten Person oder Sache. Eine Sache könnte sein berufliches Hobby, Ehrenamt oder ein intensiv betriebenes Hobby. Okay, nochmal ganz einfach. Meine Skizze, das soll jetzt eine Person dargestellt sein, die so den Kopf hängen lässt, die Eifersucht empfindet, die ist traurig, die ist geknickt. Warum? Weil die Bezugsperson, ja, die schenkt jetzt Aufmerksamkeit, habe ich einfach mal mit einem Herzen symbolisiert, die gibt die Aufmerksamkeit an eine weitere Person und nicht zu der Person, die geknickt ist. Und jetzt seid ihr gefragt. Ich bitte euch, ordnet doch mal die Leute in der Geschichte, die wir gerade kurz zusammengefasst haben, diesen Bildern zu und fangen wir mal an mit den religiösen Führern. Welche Rolle, glaubt ihr, haben die von diesen drei Bildern? Die geknickte Person. Okay, ich gestehe ein, das war jetzt relativ simpel. Machen wir mit den Aposteln weiter. Welche Rolle haben die Apostel? Ganz rechts. Wer hier? Ich habe auch was mit Herz gehört. Ich denke, es sind die Leute. Die Apostel bekommen die Aufmerksamkeit. Und jetzt ist noch eine Rolle übrig. Wer könnte diese Rolle haben? Was meint ihr? Das Volk, richtig. Also, wir haben die religiösen Führer, deren Eifersucht, die empfinden, richtet sich gegen die störenden Dritten, nämlich die Apostel, die sie dann sogar umbringen wollen. Und eigentlich wollen die religiösen Führer die Aufmerksamkeit vom Volk haben. Jetzt könnten wir einmal fragen, ist denn diese subjektive Wahrnehmung, wie es in der Definition steht, der religiösen Führer, dass das Volk ihre Aufmerksamkeit dem Volk schenkt, eigentlich gewährleistet? Die Antwort ist definitiv ja. Es sind, wir lesen von Tausenden, die sich aufgrund von Petrus' Predigten und anderen Wunder, die vollbracht werden, zum Glauben kommen. Darüber hinaus heißt es, dass die Gemeinde, die sich aus den Gläubigen gebildet hat, in einem guten Ruf stand. Also das stimmt. Die subjektive Wahrnehmung ist von außen gesehen richtig. Die Aufmerksamkeit richtet sich nicht mehr so sehr an die religiösen Führer, sondern eben an die Apostel. Jetzt die zweite Frage wäre, ist der Anspruch der religiösen Führer eigentlich gerechtfertigt, dass sie die Aufmerksamkeit bekommen? Meine Meinung ist ja, letztendlich nein, weil sie ihre Führungsrolle, die sie haben in der Gesellschaft, nicht richtig ausgelegt haben. Ich habe nochmal ein bisschen recherchiert und in einem Bibeltext, ich glaube es war Matthäus 22, gefunden, wo Jesus ein sehr hartes Urteil gegenüber den religiösen Führern ausspricht. Und zwar bezüglich der Heuchelei, Scheinheiligkeit. Genau. So. Und wie gehen die religiösen Führer mit dieser Eifersucht um? Was habt ihr noch im Kopf? Was passiert? Sie, bitte? Sie? Sie leben sie aus. Richtig. Sie leben sie aus. Sie lassen sich von der leiten. Und es heißt dann im Bibeltext, dass sie sogar darüber sprechen, wie sie umbringen können. Bevor wir weitermachen, möchte ich kurz euer Stimmungsbild einfangen. Hebt mal jeder bitte die Hand, der das Gefühl hat, eifersüchtig zu sein, ist irgendwie negativ. Also in so, anders gesagt, sollte man eigentlich nicht haben, als erwachsene Person zum Beispiel. Ja, da gehen einige Hände hoch. Mir ging es genauso. Aber passt mal auf. Eine Folie weiter, bitte. Ich habe 3 Bibelverse dabei, die kommen gleich. Ich fange schon mal an zu lesen. Du sollst dich vor Götterbildern oder anderen Abbildern nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Der 2. Vers ist, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Und die 3. Bibelstelle, 5. Mose 4, Vers 24, die anderen beiden Bibelstellen waren aus dem 2. Mose. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Genau. Und weitere Verse wären in 5. Mose 5, Vers 9, 5. Mose 6, Vers 15, Josua 24, Vers 19, Nahum 1, Vers 2. So, einfach, es kommt noch an anderen Stellen auch vor. Gott empfindet auch Eifersucht. Eifersucht kommt also nicht nur in zwischenmenschlichen Beziehungen vor, sondern auch in der Mensch-Gott-Beziehung. Und ist, wenn Gott Eifersucht empfindet, offenbar nicht grundsätzlich negativ. Im Sinne von, sollte ein erwachsener Mensch eigentlich nicht haben. Und spätestens jetzt wird das Thema für dich und mich relevant. Gott, ein eifersüchtiger Gott. Jetzt sind wir die Bezugspersonen. Und der, die, das störende Dritte in deinem Leben. Ich habe ein paar Selbstreflexionsfragen mitgebracht. Aber kurz vorher möchte ich noch einmal eingehen auf Gottes Rolle. Gott ist ewig. Er war schon immer da, er wird immer sein. Er ist allmächtig. Jegliche Existenz geht auf ihn zurück. Seine Eigenschaften und in Bezug auf den Menschen, Gott ist die Liebe. Er hat Jesus sterben lassen, dass er die Konsequenzen trägt für unser Handeln. Also wir sehen, Gott ist an der Beziehung zu uns interessiert, ihm ist es wichtig. Er will uns vergeben. Und deswegen ist, wenn Gott eifersüchtig ist, dann ist er zu Recht eifersüchtig. Dann stimmt seine subjektive Wahrnehmung. Sein Anspruch darauf, dass wir ihm Aufmerksamkeit geben, dass wir ihm den ersten Platz im Leben einräumen, die ist richtig. Die ist fair. Also das heißt, wir müssen nicht versuchen, jetzt auf einen eifersüchtigen Gott irgendwie gnädig zu stimmen, indem wir versuchen, durch eigene Werke, durch Leistungen uns wieder gut darzustellen. Einen bösen Gott, der mich einfach nur bösartig ohne Grund schlagen will zum Beispiel, so ist Gott nicht. Wenn du merkst, Gott ist irgendwie zurückgekommen in meinem Leben, er hat nicht mehr den Platz, der ihm gebührt, dann darfst du dich auf einen liebenden Gott einlassen, der von Ferne schon dasteht, mit Tränen in den Augen, mit offenen Armen, dessen Arme du laufen darfst. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt kurz auf diese Reflexionsfrage eingehen. Mit den Gedanken im Hinterkopf, denk doch mal drüber nach, welchen Stellenwert aktuell Gott in deinem Leben hat. Und das kann ganz verschiedene Ausprägungen haben. Das kann einmal emotional sein. Was fühlst du gerade Gott gegenüber? Oder so kopfmäßig, verstandesmäßig, wie viel denkst du über ihn nach? Wie sehr beschäftigst du dich mit der Bibel? Oder zeitlich gesehen, wie viel Zeit verbringst du vielleicht im Gebet, in deinen Betungen, beim Bibellesen? Aber auch finanziell, spendest du regelmäßig einen für dich angemessenen Betrag? Nicht zu viel, auch nicht zu wenig. Und so von den Taten her, wie viel Energie steckst du in deine persönliche Nachfolge Jesu? Und die weiteren Fragen, stell dir mal vor, das sind ganz viele so euer Leben und das sind ganz viele so Bubbles und von diesen Bubbles in eurem Leben, das sind manche vielleicht dabei, die nicht gut für euch sind. Die solltet ihr aussortieren. Dann bleiben jetzt noch so Bubbles übrig, die sind alle gut für euch und die müssen aber auch die richtige Größe haben. Also Gott sollte irgendwie alles umfassen, das sollte irgendwie den höchsten Platz sein und die anderen Dinge, die dürft ihr auch tun. Da hat Gott auch Freude daran, da könnt ihr euch ausleben, eure Stärken ausleben. Aber alles an seiner richtigen Zeit, zur richtigen Zeit, im richtigen Umfang. Und in dem Sinne quasi, gibt es Dinge in deinem Leben, die du abstellen solltest? Gibt es Dinge, die nicht schlecht sind, aber vielleicht einen zu hohen Stellenwert gewonnen haben? Gibt es Dinge, die du in Zukunft fokussieren solltest, die du vielleicht neu in dein Leben hineinbringen solltest? Und ein Leitfaden, das ist ein Bibelvers, der steht auf der nächsten Folie, den finde ich für mich ganz persönlich hilfreich. Und in 1. Korinther 10, Vers 23 heißt es, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wenn du die Fragen ernst nimmst, und das solltest du, und auch in den nächsten Tagen darüber nachdenkst, dann könnte es sein, dass da eine nicht zielführende, ergebnislose Verunsicherung auftritt in dir. So geht es mir immer wieder, wenn ich mein Leben so kritisch selbst betrachte. Dann denke ich mir, oh, darf ich das nicht mehr? Ist das vielleicht falsch? Ja, so in dem Stil. Dann wisse, dass es am Ende nicht das Ziel ist, gewisse Dinge, die vielleicht ungut sind, nicht zu tun. Sondern Gott ist es das Ziel, dass du am Ende die Dinge tust, die gut sind. Das ist das Ziel. Wenn du etwas merkst, das soll dich abstellen, dann geht es Gott nicht darum, am Ende, dass du das eben nicht tust, sondern dass du eben anstelle dessen was Gutes tust. Es geht darum, sein Herz auf Jesus auszurichten. Ein brennendes, hingegebenes Herz für ihn zu haben. Und wenn du diese Ausrichtung hast im Leben, diese Herzenseinstellung, dann kannst du ganz getrost sein, dass du nicht unbemerkt in eine falsche Richtung laufen wirst. Eine Folie weiter, bitte. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Den Satz hatte ich vorhin schon mal erwähnt und damit möchte ich jetzt zu dem zweiten Punkt kommen. Den könnte ich überschreiben mit die formende und erneuernde Kraft Gottes. In meinem zweiten von zwei Punkten will ich am Beispiel von Petrus zeigen, wie Gott unvollkommene Menschen formt und durch sie viel Frucht bewirkt. Das Leben von Petrus. Ich habe zwei Beispiele dabei, wo ich zeigen möchte, welchen Eindruck von Petrus Charakter der Leser der Bibel bekommt von den vier Evangelien. Das erste Beispiel ist, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, wo die Apostel, die Jünger Jesu, in einem Boot über den See Genezareth fahren und es stürmt. Sie fahren irgendwann im Laufe des Tages los und hohe Wellen treten auf. Es ist Sturm, es ist tobt und es ist so stark, dass sie selbst mitten in der Nacht noch nicht den See durchquert haben. Irgendwann kommt dann Jesus übers Wasser ihnen entgegen. Die Apostel haben Angst. Oh, es könnte ein Gespenst sein, sind noch mehr verängstigt. Und dann spricht Jesus ihnen zu, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus antwortet wörtlich, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Okay, Petrus ist fasziniert davon, dass Jesus auf dem Wasser gehen kann. Warum ist er nicht einfach nur froh, wie alle anderen, dass es kein Gespenst ist? Warum ist er nicht nur einfach erleichtert? Nee, Petrus sieht Jesus auf dem Wasser gehen und denkt sich, das will ich auch. Und das zweite Beispiel, das ist ein Beispiel von, das beginnt mit prahlender Selbstüberschätzung. Es ist irgendeine Situation, die Jünger sind mit Jesus zusammen und Petrus sagt in dem Kontext, Jesus, und wenn alle dich verleugnen, ich werde dich nicht verleugnen. Und ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Jesus wird verhaftet, er wird im Hof von dem Hohepriester dann verhört oder beziehungsweise erstmal über Nacht festgehalten und in diesem Hof, an diesem Feuer, Petrus ist denen nachgegangen als wohl einziger Jünger und hat sich an dieses Feuer gesetzt und dreimal wird er gefragt, Herr, du hast doch diesen hebräischen Dialekt, gehörst du nicht auch zu Jesus? Und dreimal sagt Petrus, nein, 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 das muss eine Verwechslung sein, das bin ich nicht, ich kenne den nicht. Und dann kräht der Hahn. Und Petrus erinnert sich, wie Jesus ihm das schon gesagt hat. Wie Jesus schon sagte, wenn der Hahn wird krähen, wenn du mich verleugnet hast. Und dann heißt es, Petrus verließ diesen Hof und weinte bitterlich. Wohl der Tiefpunkt von Petrus, seinem Leben. Und im Johannesevangelium erfahren wir nach Jesu Kreuzigung, Tod und Auferstehung, wie er seinen Jüngern wieder begegnet. Und an diesem See, wo die Jünger dann schon wieder beim Fischen sind, sie wieder ruft und dann passiert dieses Wunder mit diesen 153 Fischen, die sie dann plötzlich aus dem See fischen, wo Jesus dann im Gespräch mit Petrus sagt, Petrus, weide meine Schafe. Jesus gibt Petrus, diesen Petrus, den Auftrag, dass er seine Schafe weiden soll. Und ich finde es interessant, was wir in der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, was da für einen Eindruck wir bekommen von der Persönlichkeit von dem Petrus und von anderen Menschen. Der Petrus muss ein sehr impulsiver Mensch und spontan handelnder Mensch gewesen sein, auch oft unüberlegt. Umso interessanter wird es dann, wenn wir die Apostelgeschichte lesen und mal schauen, was wir eigentlich über diesen Petrus da für ein Bild bekommen. In dem Vers heißt es, wenn ihr den, vielleicht ist euch das aufgefallen, hier steht Petrus und die Apostel. War nicht Petrus einer der Apostel? Ja. Und auch in anderen Versen kommt raus, dass Petrus eine Führungsrolle übernommen hatte. Und da sehen wir die Erfüllung von Jesus, seinem Auftrag, speziell für Petrus. Petrus weidet nun die Schafe. Hier werden keine Geschichten eines Problemkindes erzählt. Im Gegenteil, wir sehen die Erfüllung von Jesus spezieller Berufung in Petrus seinem Leben. Und der Anfang hat wohl, das, so stelle ich mir das vor, der Unterschied war das, was dazwischen passiert ist, nämlich diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Danach ist Petrus aufgestanden und hat gepredigt. Und viele kamen zum Glauben. Gott macht aus allem etwas Gutes. Egal, ob das vorher günstig oder ungünstig war, gut oder schlecht. Weil er kann und weil er gut ist. Vielleicht läuft es gerade richtig bei dir. Das ist cool, da freue ich mich. Vielleicht läuft es aber auch gerade nicht so sehr bei dir. Und vielleicht schon seit längerem nicht. Vertraust du Gott noch? Glaubst du noch an seine guten Gedanken und seine guten Pläne für dein Leben? In Römer 8, Vers 28, ich denke, da habe ich auch eine Folie dazu, da verspricht Gott uns, dass alles, was in unserem Leben passiert, dass es uns zum Guten dienen lässt. Egal wie toll oder bescheuert deine Situation ist, Gott lässt dir alles zum Besten dienen. Die Hoffnung entscheidet über deine Lebenseinstellung, unabhängig von den Umständen. Und eins möchte ich noch sagen, Gott kennt die richtigen Zeitpunkte. So, und jetzt komme ich zur Zusammenfassung. Grundlage der heutigen Predigt war ein Abschnitt aus Apostelgeschichte 5. Wir haben gesehen, was die Apostel erlebt haben, wie sie gepredigt haben, wie sie Heilungswunder vollbracht haben in der Kraft Gottes. Und wir haben gesehen, wie die religiösen Führer aus Eifersucht versucht haben, Anklage gegen sie zu erheben und sie aus dem Weg zu räumen. Und wir haben gesehen, dass auch Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Er, dem alle Ehre gebührt, fordert zu Recht unsere Aufmerksamkeit und den ersten Platz in deinem Leben zu haben. Trifft es auf dich zu? Nutz die Gelegenheit, dein Leben zu reflektieren und vielleicht den Fokus neu zu setzen. Und im zweiten Punkt haben wir uns das Leben von Petrus angeschaut. Wir haben gesehen, wie er ein impulsiver Mensch ist, unüberlegt handelt. Bestimmt schwierig für ihn und andere. Und nach der Erfüllung mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist, war er ein sehr brauchbares Werkzeug für Gott. Haben wir nicht auch den Heiligen Geist? Deswegen will ich dich ermutigen, vertrau auf Gottes Zusagen, setz deine Hoffnung neu auf ihn, setz den Fokus neu auf ihn, auf seine Kraft. Und diese formende und erneuernde Kraft, die ist auch in dir wirksam.